Es ist eine der schlimmsten Brandkatastrophen, die die Schweiz je erlebt hat. In der Silvesternacht sind in Grand-Montana 40 Menschen gestorben, 119 schwer verletzt worden, viele davon mit schlimmen Brandwunden. Von den Betroffenen waren die meisten unter 25. Das jüngste Opfer war noch ein Kind, ein 14-jähriges Mädchen. Es ist schwierig, über so ein Unglück zu reden. Wir machen es gleich hier heute im Podcast «Hinter den Schlagzeilen» von CH Media. Mein Name ist Stefan Bühler und bei mir ist heute Simon Maurer. Der Simon war in den letzten Tagen in Grand-Montana, hat von dort berichtet, hat eindrückliche Reportagen geschrieben und wird uns heute ein bisschen erzählen, was er dort erlebt hat und wie er selber mit diesen Eindrücken umgeht. Salut Simon.
Hoi Stefan.
Simon, erzähl mal, wann bist du auf Grand-Montana gekommen und was hast du dort für eine Situation angetroffen?
Also ich bin am Nachmittag vom 1., also direkt am Tag nachdem, dass die Tragödie passiert ist, auf Grand-Montana gekommen und habe dort dann vor allem eine abgesperrte Szene gesehen. Also anfänglich, wo man gekommen ist, ist die ganze Straße noch abgesperrt gewesen, auch Polizei bewacht. Und dann sind immer mehr Journalisten gekommen, also das ganze Dorf ist wirklich überrannt worden von Journalisten. Und was noch eindrücklich war, am ersten Tag hat es auch sehr viele Leute gehabt, die betroffen waren. Leute, die da waren und das gesehen haben oder sogar in der Bar. Und die wollten dort auch einfach mit den Journalisten schwätzen. Ich glaube, das hat auch etwas Psychologisches gehabt, dass man das erzählt hat und so. Auch um das zu verarbeiten. Und dort haben die alle ihre Geschichten erzählen, was natürlich schlimm war. Auch das alles zu hören und die Opfer und die Trauer, die da war. Aber das ist wirklich, ich würde sagen, am ersten und vielleicht noch am zweiten Tag gewesen. Und nachher hat sich das ein bisschen gewandelt. Und dann es ist das, was man einfach gespürt hat, vor allem wie wahnsinnig viele Journalisten es dort gehabt, wo halt haben müssen berichten und Leute gesucht haben, oder? Und dann hat dann irgendwie hat dann auch niemand mehr wirklich über das reden. Ich glaube, dort ist auch, das muss man sagen, dort ist auch vieles nicht richtig gelaufen von der Berichterstattung her. Eben, man hat, also es hat auch Leute gehabt, besonders die internationalen Journalisten, habe ich das Gefühl gehabt, wo das wirklich sehr also auf eine Art pietätslos dann auch behandelt haben, weil eben da hat's, also man hat Szenen gesehen, zum Beispiel so ein kleiner, also so ein Teenager, 14, 15, wo irgendwie 7, 8 Mikrofone im Gesicht hatte, man hat ihn gar nicht mehr richtig,
also ich also so eine Journalistentruppe, wie man es manchmal genau, sieht, rund um Staatspräsidenten.
Ja, genau so ist es gewesen, mit Kameras, und ich habe gar nicht, die Szene gesehen, habe ich gar nicht gewusst, wer das dort ist und so, und dann, wenn ich ganz genau an bin und schaue, dann habe ich gesehen, das ist einfach irgendein Bub gewesen, der mit gesenktem Kopf auf den Boden geschaut hat und irgendetwas erzählt hat von irgendeinem einem Verwandten und so, wo dort umkommst. Also für alle einfach ganz schlimme Szenen.
Und eigentlich als Beispiel, wie man es nicht sollte machen.
Wie
hast du das gemacht? Ich meine, du bist dort gewesen und wir haben auch erwartet, dass der Simon so Bericht erstattet.
Ja, also ich habe mir gefunden, man sollte die, die wirklich so am Trauern sind, zum Beispiel die bei den Gedenkstätten, die haben mir jetzt nicht angesprochen im Sinn von, haben sie den verloren, wenn sie etwas sagen und so, sondern die haben wir einfach gelassen. Und wenn man unbedingt irgendwie jemanden gebraucht hat, dann haben wir uns einfach vorgestellt mit Namen und einfach dann auch unsere Telefonnummer gegeben, also wenn sie reden wollen, dass sie sich melden können. Also, als ich gekommen bin, das war wirklich relativ frisch gewesen. Da hat es noch keine Blumenkerzen und so gehabt. Aber in den kommenden Tagen haben dann die Leute wirklich angefangen, auch öffentlich zu trauern. Und dann hat sich so der Platz gebildet vor dem abbrennten Lokal, wo die Leute, also
genau, das Blumen- und Kerzenmeer, wo man auf Bildern, in Videos auch kann sehen.
Genau. Das ist vielleicht noch ganz ein interessanter Aspekt gewesen. Eben, die Leute haben sich so etwa am dritten, vierten Tag gar nicht mehr so richtig getraut, um dort anzukommen am Tag, weil es einfach so viele Kameras und so gehabt hat. Und was man dann gesehen hat, dass am Abend haben die Bewohner und Betroffenen, wenn also die Medienschaffenden weg waren, sind sie zu dem Platz gekommen und haben dann angefangen, Kerzen und so bringen. Thank you.
ich würde gerne jetzt noch auf die Trauer kommen, zu reden und für, dass man irgendwie wie kann probieren, ein bisschen nachzuempfinden, was die Trauer ausmacht, müssen wir noch einmal halt sagen, was ist passiert in dieser Nacht.
Also nach dem, was man bis jetzt weiss, also es ist ein Feuer ausgebrochen und der Grund sind höchstwahrscheinlich so Wundenkerzen, die auf Champagnerflaschen aufgesteckt gewesen sind, wo die Leute umgedreht haben, die in dieser Bar sind. Das war eine Bar, die bekannt war dafür, dass vor allem junge Leute dort sind, sehr junge Leute, also Minderjährige oder eben, wie wir jetzt gesehen haben, mit den Opfern sogar Leute, die unter 16 sind. Da haben mir auch jüngere Dorfbewohner erzählt, dass die Bar für das bekannt war, dass die Sicherheitskontrolle besonders lasch war und dass man dort reinkommen konnte. Also es war einfach wirklich eine sehr junge Bar gewesen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und
auf Abrunnen hat es ja offenbar eben wegen so Abdeckungen, wo in Schallschutzenart sein soll. Und das war ein Schaustoff, der offenbar offensichtlich, das sieht man, leicht brennbar war.
Genau.
Aus dem heraus gibt es ja jetzt auch eine Diskussion darüber, ob dort alles ist korrekt gelaufen. Und zu dem hast du ja auch recherchiert.
Genau, ja. Also ich meine, am Schluss geht es ja da um die Frage von der Verantwortung, wo man muss klären. Und da hat es im Dorf sehr heftige Kritik gegeben, jetzt in den letzten Tagen mit den Leuten, die ich geredet habe, an der Gemeinde, die für die Einhaltung von den Brandschutzsicherheitsmassnahmen zuständig ist. Weil die Leute haben einfach erzählt, dass entgegen dem, wie das per Gesetz sein sollte, dass sie nicht kontrolliert worden sind jährlich, sondern also ein Lokalbesitzer hat mir zum Beispiel erzählt, er sei nur, als er sein Lokal aufgetan hat, kontrolliert worden und nachher nie mehr. Und das sei auch bei den anderen Geschäften so. Das ist dann bestätigt worden von einem anderen Geschäftsinhaber im Dorf, der das auch so gesagt hat, also der hat sogar von mafiösen Zuständen geredet, dass das Gemeinde...
Also hat man einfach nicht richtig hergeschaut.
Die Rolle von der Gemeinde, ich glaube, das hat man auch können lesen in den letzten zwei Tagen, die wird schon sehr kritisch gesehen, weil es gibt zum Beispiel auch der Widerspruch, dass der Gemeindepräsident in der Pressekonferenz am Donnerstag behauptet hat, die Gemeinde hätte alle ein bis zwei Jahre Kontrolle überall durchgeführt. Und der Besitzer von dieser abgebrannten Bar, von der Constellation, der hat ja dann den Medien gesagt, dass er in 10 Jahren nur 3-mal kontrolliert
also
worden
ist. Also da gibt es Unstimmigkeiten. Ja, das also wird ja jetzt sicher auch untersucht, genau. Von der Staatsanwaltschaft.
Genau.
Von der Staatsanwältin Biu heisst die.
Genau.
Aber im Zentrum ist ja, glaube ich, schon auch das Betreiber-Ehepaar.
Genau. Das, eben, und das ist das, was auch noch ein bisschen brisanter macht. Das Betreiber-Ehepaar, das wird von der, also Gemeinde tut ein bisschen auf die zeigen, ein Stück weit, weil sie haben jetzt ja auch, eine Zivilklage noch eingereicht, als Nebenkläger, tritt jetzt Gemeinde auf. Und, die sehen die Verantwortung für das Ganze eher bei den Wirten. Was jetzt da auch noch ein, fraglicher Punkt ist oder etwas, was diskutiert wird und auch wird von der Staatsanwaltschaft müssen angeschaut werden, ist, es gibt Bilder vom Bau von dieser Constellation von 2015, wo man sieht, dass die Schaumstoffabdeckung an der Decke, dass die schon 2000, also eine, die zumindest so aussieht.
Also
dass
die schon 10 Jahre dort oben sind.
Genau, und also gemäss den Aussagen vom Wirt sind ja 3 Kontrollen gewesen und also
das ist nie beanstandet worden. Offenbar.
So hat er das dargestellt, genau.
Ja.
Ich meine, jetzt könnte ich aus Sicht von der Gemeinde, müssen wir dann sagen, die Gemeinde könnte sagen, vielleicht hat er es umgebaut und so. Eben, das sind dann Fragen, wo die Justiz wird müssen klären.
Aber ich wollte sagen, wir können jetzt hier die Untersuchung natürlich nicht führen. Es gibt einfach Sachen, wo man als Laie denkt, wie kann das nur sein? Man sieht, das Feuer fährt an auf den Videos, die Jungen selber gemacht haben. Das brennt an der Tilly. Jemand probiert irgendwie mit einem Pulli oder mit Wasser das zu löschen.
Genau.
Es scheint kein Feuerlöscher zu haben. Also, da wird sicher noch etliches auskommen in der nächsten Zeit, wenn dann die Untersuchung von der Justizbehörde abgeschlossen wird.
Was einfach auch ein spezieller Aspekt von dieser Geschichte ist, ist, dass die Brandwunde in der Medizin, die gelten als eine von den schlimmsten Notfällen, wo man in der Notfallmedizin kennt, weil die Opfer werden jetzt monatelang auf ganz spezialisierte Spitalstationen sein und wie man die behandelt ist. Also man muss jeden Tag abgestorbene Zellen entfernen, oder? Also das ist ein extrem schmerzhafter Vorgang, wo Wochen bis Monate
also kann gehen. Also die meisten sind ja auch im künstlichen Koma, oder?
Die genau. Ja, also sehr viel von den Schwerverletzten, also wie das funktioniert, wenn sie eingeliefert werden, genau, dann muss man zuerst mal schauen, dass sie überleben in der ersten Phase. Das heisst, wenn die Haut weg ist, verbrennt und so, dann muss man schauen, die verlieren sehr viel Elektrolyte, Blutvolumen, also Flüssigkeit. Das heisst, man muss dann jetzt erstmal wahnsinnig viel Flüssigkeit geben. Dann hat es eine riesige Infektionsgefahr ohne die Hautbarriere. Das heisst, sie brauchen in der Regel auch Antibiotika. Und eben, das Ganze ist extrem schmerzhaft. Das heisst, man tut die, wenn sie schwer verletzt sind, dann grundsätzlich intubieren. Und
da muss ich jetzt schnell einen kleinen Einschub machen. Ja. Man hört ein bisschen raus, du bist kurz vor dem Abschluss vom Medizinstudium, genau. Du weisst ein bisschen von was, dass du da redest. Etliche von den Verletzten sind ja auch ins Ausland gebracht worden. Wieso ist das nötig gewesen?
Ja, das ist, weil in der Schweiz gibt es etwas weniger als 50 spezialisierte Plätze für schwer verbrannte Opfer. Das ist einfach ein Ressourcenproblem. Oder, also das sind hochspezialisierte Betten, die man quasi braucht. Also das braucht konkret für ein paar Patienten braucht es da rund um die Uhr einen Arzt. Also das heisst, das sind Ärzte, die im 8-Stunden-Dienst arbeiten.
Also das heisst, es braucht eigentlich 3 Ärztinnen und Ärzte
pro Tag. Für einen Tag, genau. Und das sind dann für ein paar Patienten, also irgendwie, ich weiß nicht, 3 bis 5 irgendwie so, dann braucht es zusätzlich natürlich hochspezialisierte Pflege. Also es sind alles Betreuungsaufgaben, das kann nicht einfach irgendein Arzt machen, sondern es ist alles hochspezialisiertes Fachpersonal, es braucht mehr Pflege als sonst.
Ich suche gleich irgendwie nach einem Moment, nach einem Element von der Hoffnung. Wenn man den Aufwand treibt, dann gibt es irgendwie ohne Chance, dass es für die eine oder für den anderen, der jetzt so schwer verletzt ist, wieder gut kommt, einigermaßen.
Ja, also ich meine, das Positive ist, dass die bis jetzt überlebt haben, die Chance haben zum Überleben, ja genau. Also und ein Weg zurück ist möglich und so, aber es ist einfach, ich glaube, die Realität ist, es ist einfach sehr hart und ein sehr leidensvoller Weg, wo die jetzt vor sich haben. Aber ja, punkto positiv oder Hoffnung, also ich glaube, was schon auch berührend war, ist auch für alle, die da waren in Gram und dann jetzt in den letzten Tagen, wie das Dorf probiert hat, zusammenzustehen. Also in dieser unglaublich schwierigen Situation. Also eben, wir haben ja darüber geredet, dass am Abend jeweils alle zusammengekommen sind. Blumen gebracht, haben Briefli, und also es ist, man hat wirklich also wahnsinnig herzzerreißende Szenen da gewesen. Also es sind auch wirklich junge Erwachsene und so da gewesen. Weißt, so Leute, wo, also so junge Männer, die sonst eigentlich nicht so würden Emotionen zeigen und so. Und die sind alle nicht einfach irgendwie mit den Eltern dort hingekommen, sondern die haben alle selber Blumen gebracht und sind in Gruppen dorthin und dann vor die, also gut Trauer vor der Bar sind dort gestanden, schweigend, haben die Kerzen immer wieder angemacht, die ausgegangen sind. Anwohner haben dort angefangen, Tee verteilen, denen, die dort waren. Also die Dorfbewohner und so haben probiert, das, was sie machen können, zu machen und irgendwie zusammenzustehen und einander irgendwie zu helfen.
Wir haben es am Anfang gesagt, zu arbeiten als Reporter, als Journalist von dort, war zum Teil schwierig gewesen. Ich werde nochmal bei dir bleiben. Du bist dann in diesem Gran Montana, du hast die Eindrücke gesammelt, du hast Stimmen gesammelt, du bist auf die Leute zugegangen. am Schluss sitzen wir immer irgend vor einem Computer und probieren das zu schreiben. Wie hast du das gemacht? Und an wen hast du gedacht, wo du hast angefangen zu schreiben?
Also, ja, gerade am Anfang natürlich vor allem an die Opfer, beziehungsweise die Leute, die ich getroffen habe, die den Brand gesehen haben und die schwer Verletzten oder vielleicht sogar selber raus sind. Ja, wie schlimm das für die ist. Oder zum Beispiel an die Eltern, wo ihre Kinder verloren. Also, oder man sieht, man hat ja dann immer so Assoziationen, wenn man die Leute sieht, also trauernde Eltern, die sich umarmen und brüllen auf der Straße und so. Oder da hat man, also ich meine, ich weiß nicht, ob es dann Eltern gewesen sind und so, aber das ist so die Assoziation und so. Und ja, einfach, wie furchtbar das Ganze ist natürlich und ja, irgendwie dann nach ein paar Tagen ist dann aber gleich auch mehr so beim Schreiben auch die Frage nach der Verantwortlichkeit in Vordergrund ja, eben was da schiefgelaufen ist, wer das tatsächlich da die Verantwortung für das trägt, weil offenbar hat es ja bis jetzt niemand wollen übernehmen und alle zeigen ein bisschen auf die anderen.
Und gleichzeitig hat man auch ein bisschen den Eindruck gehabt, gerade bei den Behörden, sie wollen gar nicht unbedingt Klartext reden. Zum
Teil. Also das ist definitiv so. Da hat es auch im Dorf auch Kritik gegeben. Es hat mir auch, ich habe zum Beispiel mehrere Mitarbeiter von so einem Restaurant getroffen und gesagt, sie würden sehr gerne irgendetwas sagen, aber der Chef hat es verboten, weil der Chef hat selber Angst, weil die Gemeinde hat denen angerufen, also der meinte Restaurant und zumindest ist mir das so erzählt worden und gesagt, sie sollen nicht mit den Medien reden und so, was ja auch ein ganz komischer Vorgang ist, dass die Gemeinde nach so etwas am Anfang Geschäftsbesitzer zu kontaktieren und denen quasi Meinung wollen gehen, einschränken und so.
Ich will nochmal auf den Anfang zurückkommen. Am Anfang habe ich gefragt, was hast du angetroffen, wo du bist angekommen in Gramontana? Wenn bist du wieder abgereist und wie würdest du den Zustand beschreiben in dem Moment, wo du wieder bist gegangen vom Dorf?
Also ich bin gestern Abend abgereist.
Also am Sonntagabend.
Am Sonntagabend, genau, nach 4 Tagen, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon eine Erleichterung gewesen, weil also das ist auch, ich glaube, das hat auch alle Medienschaffenden belastet. Einfach das ständig zu sehen, die Trauer, die Schwere, die auf dem Ort liegt, die ganzen Opfer. Also man hat ja Mitleid und wünscht, dass das nicht passiert ist und so, wenn man einfach den ganzen Tag mit dem konfrontiert ist. Also ich bin dort jetzt gewesen zum Arbeiten und auch die ganze Zeit irgendetwas müssen machen und das ist so ein bisschen Ablenkung. Aber klar, also ich habe immer schlecht geschlafen, gut, auch jetzt gestern noch, weil das belastet einem. Und ja, von dem her bin ich auf eine Art auch froh gewesen, dass ich jetzt wieder auch weggehen konnte von dem. Und Ich nehme an, das geht ein bisschen allen so, wo dann wieder irgendwann gehen, ja.
Simon, merci vielmal, dass du bist da warst. Merci vielmal, dass du bist hier warst. Das ist der Podcast «Hinter der Schlagzeile» von CH Media. Heute zu dieser Brandkatastrophe in Gramontana mit dem Simon Maurer. Merci fürs Zuhören.